Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte uns den Predigttext für den heutigen Sonntagsgottesdienst vorlesen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich lese aus Matthäus Evangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Unser Vater im Himmel, dir wollen wir danken für dein Wort auch an diesem Sonntag. Dir wollen wir danken für deine Nähe, für deine Güte und Gnade, die jeden Morgen neu ist. Dir wollen wir danken, dass du auch die Familie Pressler begleitest durch diese Zeit der Trauer, dass du Edith zu dir gerufen hast und dass wir alles in deiner Hand gut aufgehoben wissen. Segne auch dein Wort, das ich jetzt verkündigen darf, an unser aller Herzen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Dieser heutige Predigttext ist ja eine Fortsetzung unserer Predigtreihe über die sogenannte Bergpredigt Jesu. Und nach dem wichtigen Auftakt in der Bergpredigt in Kapitel 5 im Matthäusevangelium kommt Jesus auf weitere Bereiche des Christseins zu sprechen. Und das Thema oder die Überschrift über dem heutigen Predigttext, das Thema, das Christian gewählt hat, heißt ja: Hilf anderen. Hilf anderen. Ich habe es etwas abgeändert und habe überschrieben: Helfen mit Hirn, Herz und Hand. Helfen mit Hirn, Herz und Hand. Also Jesus kommt auf weitere Bereiche in diesen nächsten Kapiteln des Matthäusevangeliums in seiner Bergpredigt zu sprechen. Und Kapitel 6 des Matthäusevangeliums beginnt mit den sogenannten drei Säulen der Frömmigkeit. Drei Säulen der Frömmigkeit: Geben, Beten und Fasten. Geben, Beten und Fasten. Geben weist uns auf die Beziehung zum Nächsten hin, also wie wir unser Christsein nach außen hin leben können oder sollen. Beten weist uns hin auf die Beziehung zu Gott, also auf die Beziehung nach oben, wie wir unser Leben als Christ, als Jünger Jesu mit ihm gestalten sollen und können. Und das Fasten, das weist uns hin auf die Beziehung zu uns selbst, die innere Einkehr, die innere Stille, die Verbindung, die wir brauchen, um mit Gott zu kommunizieren. Diese drei Säulen übrigens, ist sehr interessant, finden sich in den sogenannten drei monotheistischen Weltreligionen wieder. Die Juden zur Zeit Jesu und bis heute haben diese drei Beziehungen, also Geben, Beten und Fasten, sehr praktisch und manchmal auch fast überzogen geübt. Ebenso finden sich diese drei Bereiche im christlichen Glauben, also im Christentum, wieder und zur Zeit Jesu. Und in der ersten Gemeinde waren sie besonders ausgeprägt und 622 nach Christus hat sie sogar Mohammed in seinen Islam aufgenommen, und jeder, der den Islam ein bisschen kennt, weiß, dass diese drei Bereiche auch in dieser Religion, wie immer wir sie bewerten, vorhanden sind. Im Judentum, im Christentum, im Islam. Da sich Jesus in der Bergpredigt aber vornehmlich an jüdische Zuhörer richtet und in ihr kulturelles und in ihr religiöses und ihr soziales Umfeld spricht, haben natürlich diese Aussagen über diese drei Säulen der Frömmigkeit eine besondere Bedeutung auch für ihre Zeit, aber natürlich gelten sie auch insbesondere für die Jünger und die Gemeinde Jesu aller Zeiten und der späteren Zeit. Interessant habe ich gefunden, dass diese sogenannten drei Säulen Worte fast identisch mit demselben Wortlaut im Matthäusevangelium beginnen und auf dieselben Gefahren hinweisen. Ich habe gelesen, hab Acht auf eure Frömmigkeit, in Vers 1, dass ihr sie nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden, denn sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Vers 6, wenn Jesus vom Beten spricht, sagt er, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und in Vers 16, wenn er vom Fasten spricht, sagt er, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer oder mürrisch dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Also identisch sind diese drei Säulen für Jesus wichtig in einer ganz bestimmten Beziehung und in einem ganz bestimmten Umfeld. Heute geht es ja um die erste Säule, und vielleicht seid ihr etwas überrascht, dass Jesus so direkt und so offen über diese Dinge spricht. Bei uns gibt es ja in Österreich ein Sprichwort, das heißt, über Geld spricht man nicht, das hat man. Oder man hat es auch nicht, wie immer. Also auch in der Gemeinde Jesu ist dieses Thema nicht sehr oft auf der Tagesordnung oder im Predigttext zu finden. Aber Jesus spricht diesen Bereich ganz bewusst und ganz offen an, denn er möchte, dass wir als Christen mit Hirn, mit Herz und mit der Hand dabei sind. Wenn Jesus also von diesem Almosengeben, wie es Luther übersetzt, spricht, dann frage ich mich oder fragt ihr euch vielleicht, was heißt das denn? Nun, das Geben von Almosen, das ist praktisch ein Ausdruck des Glaubens an Jesus Christus. Der Apostel Jakobus ist ein Praktiker im Neuen Testament und er sagt, der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot an ihm selber. Oder ein Glaube ohne Werke ist nicht relevant, sondern der Glaube, der ja innen im Herzen passiert, diese innere persönliche Verbindung, ich danke dir, haben wir gesungen, dass du mich kennst und trotzdem liebst, diese innere persönliche Verbindung, die muss Ausdruck finden in unserem tagtäglichen Leben, in allen Lebensbereichen. Almosen geben heißt also so viel wie Gutes tun, dem anderen helfen, Wohltätigkeit üben. Und in diesem Wort Wohltätigkeit steckt schon etwas Gutes drinnen, denn man soll so leben, dass man dem anderen nicht weh, sondern wohl tut. Das ist Wohltätigkeit. Es ist also der praktische Ausdruck des Glaubens. Es war auch im jüdischen Bereich damals der Ausdruck einer sogenannten milden Gabe oder guten Gabe für Bedürftige. Wir könnten es ausweiten und sagen, es bezieht sich auf unser Opfer in finanzieller Hinsicht, es bezieht sich auf unsere Spenden, es bezieht sich auf unser Helfen in der Welt und für die Gemeinde. Wir müssen bedenken, dass es zur Zeit Jesu keine Sozialversicherungsanstalt gab. Wir haben heute, glaube ich, 28 in Österreich und da soll was verändert werden. Aber wie immer, es gab keine Sozialversicherung. Es gab keine Renten- und Krankenkasse. Es gab keine Armen- und Sozialfürsorge. Es gab kein Arbeitslosengeld. Es gab keine Mindestsicherung. Es gab keine Kinder- und keine Studentenbeihilfe und so weiter. Es gab's nicht. Und deshalb war im Judentum besonders die Hinwendung zum Nächsten, das Geben von Almosen, sozusagen eine wichtige und überlebenswichtige Sache. Ja, das Geben von Almosen oder von einer milden Gabe oder von einer Spende, das ist letztlich die Grundlage der Gemeinde Jesu geworden. Daraus ist, und das können wir ruhig mit Dankbarkeit sagen, das ganze heutige Sozialsystem und die Diakonie und die christlichen Hilfswerke amtlich und ehrenamtlich entstanden. Das gab's nicht und das gibt's in vielen anderen Bereichen der Welt heute auch noch nicht. Als letztlich die Not der Witwen in der ersten Gemeinde zum Beispiel nachzulesen, Apostelgeschichte 16, sehr groß war. Sie hatten keine Witwenrente, sie hatten keine Versorgung. Da stand die Gemeinde auf und sagt, wir brauchen 6 Diakone oder 7 oder einige. Und wir müssen sie erwählen und das müssen so und so begabte Menschen sein. Und die müssen dafür Sorge tragen, dass die Frauen, die ohne Versorger als Witwen übrig geblieben sind, versorgt werden. Und so entstand, nicht ohne Probleme, aber immerhin, so entstand das erste Sozialsystem in der Gemeinde. Und bei diesem Geben handelt es sich nicht ausschließlich ums Geben von Geld, sondern um ganz praktische Hilfe für den Nächsten. Zeit spenden. Haben wir noch Zeit für den anderen? Praktische Hilfe leisten. Sich dort einbringen, wo man gebraucht wird. Beim Kerzenziehen, beim Kuchenbacken, beim Stühlestellen, beim Aufräumen, bei der Buchhaltung, beim Predigtdienst, im Kinderdienst, was die Gemeinde betrifft, hinaus in die Welt. Hilfe für andere. Daraus ist die Spendenbox entstanden. Darauf entstand in der Kirche der Opferstock. Später war er zu groß, weil nicht mehr so viel gespendet wurde. Dann wurde der Klingelbeutel oder der Opferbeutel daraus. Aber auch da kann man was einlegen, was großen Wert hat. Daraus entstand der Dauerauftrag, was die Spende betrifft. Daraus entstand Brot für die Welt, daraus entstand Weihnachten im Schuhkarton, daraus entstand Nachbar in Not, daraus entstanden viele, viele, viele Hilfswerke, weil Jesus gesagt hat, wenn ihr etwas beitragen wollt zum Bau des Reiches Gottes, dann tut es, aber nicht wie, sondern, und darauf komme ich gleich zu sprechen. Es geht also bei dieser Spende nicht unbedingt um Quantität allein, was zwar auch wichtig ist, sondern auch um die Qualität. Und in der Bibel finden wir einige Beispiele über dieses Almosengeben. Und zwar war es im Judentum üblich, dass das zu einer ganz bestimmten Zeit, in einer ganz bestimmten Weise erfolgte. Und deshalb gab es um 3 Uhr Nachmittag, als die Zeit des Gebetes war, viele Bettler und solche, die die Hand aufhielten vor dem Tempel. Als schließlich Petrus und Johannes in den Tempel gingen, Apostelgeschichte 3, Vers 2, da saß ein blinder Bettler vor der Tür und er erwartete, dass er etwas, so steht geschrieben, von ihnen empfinge. Und nun kommen 2 Apostel und die sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Also sie konnten ihm keinen D-Mark oder keinen Euro oder irgend solch einen Schein in seinen Hut werfen. Aber, sagt Petrus, was ich habe, das gebe ich dir. Ein wichtiges biblisches Prinzip. Was hatte Petrus? Er hatte die Vollmacht von Gott und die Liebe von Jesus ins Herz bekommen und er wandte sich ihm in dieser Liebe zu und Gott schenkte es, dass dieser Bettler geheilt wurde und ein ganz neues Leben beginnen konnte. Jesus saß einmal im Tempel, im Vorhof, wo auch der Opferkasten stand und hat zugesehen, wie man dort das Geld einlegte. Und das steht in Markus 12 oder Lukas 21, der Bericht von der Witwe, die nicht viel hatte, aber die in den Tempel kam und auch etwas beitragen wollte zum Bau des damaligen Reiches Gottes. Und sie legte, so heißt es im Luthertext, 2 Schärflein hinein. Das war alles, was sie hatte. Sie hat also ihren Geldbeutel förmlich aufgemacht und umgedreht und ausgeschüttelt und gab alles. Und Jesus lobte sie. Er hat es nicht übersehen. Oder da ist ein anderer, das ist ein Pharisäer. Der steht im Tempel und der betet. Und hinter ihm, hinter einer Säule, versteckt sich ein Zolleinnehmer. Der schämt sich, dass er überhaupt im Tempel ist. Und der Zöllner, der Pharisäer, was tut er? Er betet, erste Säule. Er sagt, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die, denn ich gebe den Zehnten meines ganzen Vermögens. Also beten, geben und dann sagt er noch dazu, und ich faste 2-mal in der Woche. Das würde mir vielleicht auch nicht schaden, aber er hat das als Ausdruck seiner Frömmigkeit dargestellt. Und Jesus hat ihn nicht unbedingt gelobt, sondern er hat gesagt, so soll es nicht sein. Ein anderer, ein römischer Hauptmann, der hat, ich bin gleich fertig mit den Beispielen, ein römischer Hauptmann, der hat viel gespendet an die jüdische Gemeinde in Kapernaum. Und dann ist mir sehr interessant, dass in Apostelgeschichte 10 steht, wie Petrus, nein, nicht in Kapernaum, in Joppe war das, in Jaffa, der Petrus betet und er dann mit diesem Hauptmann Cornelius, mit diesem Offizier zusammengeführt wird. Und in Apostelgeschichte 10 steht, da erschien diesem Hauptmann ein Engel und er sagte, Gott hat deine Almosen und deine Gebete nicht vergessen, sondern er hat sie erhört, deshalb ruft den Petrus, der hat dir was Wichtiges zu sagen. Und ein praktisches Beispiel für mich ist immer der barmherzige Samariter. Der hat alles in allem gegeben. Der hat seine Zeit gespendet, der hat sich von seinem Pferd hinuntergebeugt zu dem Verletzten, der dort am Boden lag. Der hat ihn aufgeladen auf sein Pferd, der hat ihn in die Herberge gebracht, der hat noch Geld hinterlassen für die Pflege, also Pflegeversicherung war auch gesichert und er ist weitergezogen und er hat gesagt, wenn ich wiederkomme und du mehr brauchst für die Pflege, dann will ich das noch dazugeben, damit ja keine Schulden offen bleiben. Also viele Beispiele in dem Neuen Testament, was das Geben betrifft. Viele Beispiele aus der Geschichte der Gemeinde habe ich schon genannt, Krankenhäuser, Schulen, Hilfswerke, Weihnachten im Schuhkarton, Friedensbote und. Bis heute sind das Menschen, die was tun im Namen Jesu, die was geben. Jetzt zu unserem Text ganz kurz zurück. Was lernen wir aus unserem Text? Erstens, geben ist ein göttliches und biblisches Prinzip. Jakobus 1, Vers 17 sagt, alle, gute und vollkommene Gabe kommt nicht von der Regierung oder von der Versicherung, sondern kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Mir wurde so bewusst in diesem Zusammenhang, dass Gott eigentlich der ist, der unaufhörlich gibt. Er gibt die Sonne, er gibt den Regen, er gibt Gesundheit, er gibt Begleitung und. Er ist der gebende Gott, von dem letztlich alle gute und vollkommene Gabe kommt. Ja, er gab sogar, heißt es in Johannes 3, Vers 16, seinen eingeborenen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Gott ist immer der Schenkende, immer. Er nimmt uns nie was weg, auch nicht durch seine Gebote, wie manche Menschen meinen. Er enthält uns nichts vor. Alles, was gut und vollkommen für uns ist, schenkt er uns. Und wo, so hat Carmen gelesen, wo ist einer, der ihm etwas wiedergeben könnte oder von ihm Vergeltung fordern würde? Auch Jesus war der Gebende. Er gab, nur ein Beispiel, sein Leben für unsere Schuld. Seine ganze Existenz. Er brachte alles ein, was er hatte. Und Römer 6, Vers 23 sagt, der Tod, also das Nehmen, das ist der Lohn der Sünde. Aber das Geschenk oder die Gabe des gebenden Gottes ist das ewige Leben. Jesus gab alles für uns. Wir finden in der Bibel also einen gebenden und schenkenden Gott. Und er zeigt uns auch gebende und schenkende Jünger. Ja, ich weiß, auch nehmen will gelernt sein, obwohl es in der Bibel heißt, geben ist seliger als nehmen. Aber mit dem Nehmen tun wir uns vielleicht auch manchmal schwer, weil unser Stolz im Weg steht, weil wir meinen, wir bräuchten es nicht und. Aber der gebende Gott ist ein biblisches Prinzip. Zweitens, geben mit christlichem und ehrlichem Motiv. Jetzt kommen wir auf das, was Jesus hier als Gefahr ausdrückt. Wenn du gibst, dann pass auf, dass du es nicht aus falschen Motiven machst. Habt Acht, seid bedacht, steht in manchem Bibeltext, dass ihr nicht seid wie die Heuchler. Heuchler ist ein sehr gebräuchliches Wort einerseits. Im Griechischen heißt es Hypokrites, dieses Wort. Und das heißt so viel wie Schauspieler. So viel wie Schauspieler. Es gibt manche Krankenhausserien im Fernsehen. Da gibt es tolle Ärzte, aber die haben nicht ein Stück Medizin studiert. Die spielen den Arzt nur. Und unter den seine Hände möchte ich nicht mit dem Skalpell kommen. Denn der versteht als Arzt überhaupt nichts. Der tut nur so, als sei er einer, selbst mit seinem weißen Mantel und mit all den Geräten um ihn herum, aber er ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Und das ist das Motiv, das Jesus anspricht. Seid nicht, wenn ihr was tut, im Namen und für Gott, ein Schauspieler. Tut nicht so, als ob, denn diese Leute, die Pharisäer hat er da besonders auf dem Kicker, von denen sagt er, die tun das nur, um von den Leuten gesehen zu werden. Weißt du, Gott kannst du nicht imponieren. Du kannst tun, was du willst. Er, auch mich natürlich, er durchschaut uns. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, steht schon im Alten Testament, aber Gott sieht das Herz an. Deshalb geben mit Hirn, mit Herz und mit Hand. Er hat dich durchschaut. Nicht, um von den Leuten gesehen zu werden. Und dann sagt Jesus, ihr sollt auch nicht so tun, was das Geben betrifft, wie es die Heuchler, also die Schauspieler, tun. Wo? In den Synagogen, also im christlichen Gott, im jüdischen Gottesdienst und im jüdischen Gotteshaus. Aber auch draußen auf der Straße. Was tun sie? Sie lassen vor sich herposaunen, was sie gegeben haben und wie viel sie gegeben haben. Wahrlich, sie haben ihren Lohn dahin. Also nicht wie die Heuchler. Ich habe nachgelesen, es wird gesagt, dass manche, die viel spendeten, besonders Pharisäer, das Geld, den Schein, was immer, hochhielten mit der rechten Hand und ihn vor der Synagoge, vor den Leuten herzeigten. Also die 100 Euro, die hebe ich einmal hoch. Das ist zwar nicht das, aber so haben sie es gemacht. Und dann nahmen sie es von der rechten Hand in die linke und haben es nochmal hochgehalten und damit sogar gewunken. Und wenn das so war, da gab es einen Synagogendiener, der hat das Schofar in der Hand und in den Mund gehabt und hat, nachdem er das gezeigt hat und eingelegt hat, dann einen lauten Ton geblasen, damit jeder, der im Synagogengottesdienst war, hörte und sah, was da gespendet wurde. Und der wurde dann nach vorne gebeten, der oder die, meistens der, weil die Frauen waren ja oben hinterm Vorhang, also der Mann, der Pharisäer, und der durfte sich für den Rest des Gottesdienstes neben den Rabbiner setzen. Welche Ehre! Da ist einer, der hat 100 Euro gespendet. Das sollen alle wissen im Gottesdienst, ja nicht nur die im Gottesdienst, sondern auch die, die gar nicht dabei waren, denn wenn er auf der Gasse war, dann hat man ihn auch noch beklatscht und gepriesen. So nicht, sagt Jesus. Das ist ein falsches Motiv. Wie denn? Er sagt, und jetzt komme ich auf die Klavierspieler zu sprechen, er sagt, wenn du gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Also wer so Klavier spielt, der hat wahrscheinlich auch nicht gut gespielt, aber das war ein Scherz, den manche gebrauchen. Nein, im 2. Korinther steht, einen fröhlichen Geber, und ich schätze das jetzt oder setze das jetzt auch um auf die Damen, eine fröhliche Geberin, also fröhliche Menschen, die im Namen Gottes etwas tun, die hat Gott lieb. Denn Paulus sagt, was ihr auch tut, mit Worten oder Werken, tut alles in dem Namen Jesu Christi, nicht für Menschen, sondern für Gott. Die erste Adresse, sowohl beim Geben als auch beim Beten als auch beim Fasten, betrifft nicht Menschen, obwohl sie es brauchen, sondern ist ein Dank für das, was Gott uns geschenkt hat. Paulus sagt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, also euch selbst, als Dank an Gott für seine Barmherzigkeit gebt. Mit lauterem Sinn. Im Korintherbrief steht, sie haben zuerst sich selbst gegeben und danach alles, was sie hatten. Und wenn es hier heißt, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut, dann hat das im Endeffekt nichts mit einem Dauerauftrag zu tun, wenn man einen einrichten möchte beim Spenden und dann die Buchhaltung sieht, wer was, wie viel, wann gespendet hat. Denn es hat viel mehr damit zu tun, dass das unsere Bescheidenheit ausdrückt. Unseren Dank an Gott, unsere Diskretion. Anstatt herausposaunen zu wollen, wie viel man gespendet hat, verschweigt man das. Denn da ist einer, der sieht in das Verborgene. Der braucht kein Schofar und der braucht keine Ehrung von Menschen, sondern der weiß, was du tust, wie du es tust und warum du es tust. Und eins ist auch sicher, wer beschenkt ist, der kann auch schenken. Von seiner Fülle, so sagt Johannes 1, Vers 16, haben wir alle genommen. Alle sind Nehmer, Empfänger vom schenkenden Gott, Gnade um Gnade. Also geben mit christlichem Motiv und letztlich das himmlische Resultat oder die göttliche Belohnung. Euer Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Weißt du, dass Gott kein Glas Wasser vergibst, das du im Namen Gottes weitergereicht hast? Im Matthäusevangelium 25, Vers 40 steht das geschrieben. Als die Jünger Jesu zu Gott kommen, Und vor ihm stehen, da sagt er, ihr habt mich getröstet, ihr habt mich besucht, ihr habt mir geholfen, ihr habt mir Beistand geleistet, ihr habt mir zu trinken gegeben, als ich durstig war. Und die Leute, die wissen das gar nicht mehr. Die sagen, Herr, wann haben wir dich nackt gesehen und haben dir über den Friedensbote Kleidung geschickt? Ja, wann haben wir dich durstig gesehen, wann haben wir dich hungrig gesehen, wann haben wir das getan? Und dann sagt er, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Gott vergisst nichts. Positiv. Er vergisst unsere Schuld und Sünde, die er vergeben hat. Und dafür brauchen wir nicht gerade stehen vor ihm. Aber was wir getan haben aus Dank und als Lob seines Namens und in seinem Namen, das vergisst Gott nicht. Und das ist ein Lohn, ihr Lieben, den die Pharisäer und Heuchler und Schauspieler verlustig gehen. Also deshalb sagt Jesus, habt Acht. Passt auf, wenn jetzt die Opferbeutel durch die Reihen gehen. Mit welchem Motiv wird das tun? Denn Gott vergisst nichts. Keine 10 Cent und keine 100 Euro. Keinen Einsatz bei dem einen oder anderen Tun in der Gemeinde oder in der Welt in seinem Namen. Er ist der, der Danke sagt, Danke in aller Ewigkeit. Und so hilf uns Gott, der Herr, dass wir in rechter Weise, in christlichem und ehrlichem Motiv, einerseits vom gebenden Gott nehmen und anderen damit dienen und helfen können. Amen.